Welcome to my G-Spot.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei G-Spot. Ich bin Stefanie Giesinger und das ist mein allerliebster Ort auf der ganzen Welt, denn hier spreche ich über diese ganzen Themen, die mir immer in meinem Kopf rumschwirren und vielleicht interessieren sie ja auch euch. Das sind Themen wie beispielsweise Sex, Finanzen, Partys, Feminismus, also vor allem freue ich mich, wenn wir hier Tabus brechen können. Und das tue ich nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen Gästinnen. Das sind unter anderem Freundinnen, Expertinnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, also alles Leute, die mich inspirieren und die ich auch mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen können, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Wie immer starte ich hier jetzt mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu diesem Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Bevor wir starten, ist es mir wichtig, loszuwerden, dass wir in dieser Folge unter anderem über Sucht, Drogen und Essstörung sprechen. Falls euch diese Themen nahegehen, dann würde ich euch empfehlen, die Folge nicht alleine zu hören oder besonders auf euch zu achten. Handy raus, weißes Pulver rauf, mit der Nase weggezogen. Das erste Mal, als ich jemanden Drogen konsumieren sah, war ich 18 und saß in einem Taxi in New York. Und es hat mich verstört. Zum Glück konnte ich mich mit einer Freundin austauschen, die das genauso empfand. Denn als Kind sah ich Drogen und Exzesse extrem abwertend. Sie schienen mir wie eine eklige, gefährliche Welt. Doch mit meinem Umzug nach Berlin und meinem Job veränderte sich das Bild. Plötzlich war ich in einer Bubble, in der Konsum beiläufig und unkritisch stattfindet. Und auf einmal musste ich mir selbst die Frage stellen, wie ich damit umgehe, wenn überall gratis Drinks stehen, wenn alle auf einmal Drogen konsumieren, wenn die Schlangen am Klo länger als gewöhnlich sind, die Pupillen immer weiter werden und auf einmal niemand mehr ein Limit kennt. Will ich Teil dieser Welt sein und muss ich dann genau das machen, was viele um mich herum machen? Oder kann ich einen anderen Weg finden, um damit umzugehen? Immerhin wurde mir popkulturell ja auch immer suggeriert, dass genau dieser Lifestyle begehrenswert ist. Was passiert also, wenn ich dabei nicht mitmache? Unsere Umgebung und der Kontext dahinter beeinflussen unser Verhältnis zu solchen Themen extrem. Und von außen fällt ein Urteil super leicht, doch als Teil dieser Dynamik wird alles vielschichtiger. Und deswegen freue ich mich besonders darauf, heute mit jemandem zu sprechen, der diese Themen nicht nur erlebt hat, sondern auch offen darüber spricht und schreibt. Er ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller Deutschlands. Schon seit mehreren Jahrzehnten werden seine Texte gelesen, diskutiert, aufgeführt, herausgefordert und vor allem gefeiert. Sie sind ehrlich, oft schonungslos und verraten uns viel über den Menschen hinter den Texten. Ich möchte heute mit ihm über sein Leben, seine Auseinandersetzung mit Sucht und Exzess und seinen Weg zur Nüchternheit sprechen. Herzlich willkommen, Benjamin von Stuckrad-Barre. Hi Benjamin.
Hallo liebe Steffi. Schön, dass ich zu Gast sein darf.
Ich freue mich auch, dass du hier bist und auch über dieses wichtige Thema mit mir sprichst. Ich frage mich so ein bisschen, wie alles bei dir angefangen hat und auch mit deiner Karriere. Ich meine, mit deinem Debütroman, Soloalbum, bist du ja sehr schnell erfolgreich geworden. Es wurde ja dann verfilmt. Kannst du dich an die Zeit gut zurückerinnern? Weißt du, wie sich das damals angefühlt hat?
Ja, komischerweise kann ich mich wahnsinnig gut daran erinnern.
Erzähl.
Es ist aber dann auch, natürlich die Erinnerung ist ja ein trickreiches Wesen, denn ich habe vor 10 Jahren genau ein Buch dann geschrieben, das ist zwar ein Roman, aber entlang meines Lebens bis dahin. Es hieß Panikherz und also es war natürlich vieles ausgedacht, wie es immer ist, wenn man aufschreibt, so, aber es orientierte sich eben schon an dem, was in meinem Leben so vorgefallen war bis dahin. Und deshalb kann man dann oft gar nicht unterscheiden mehr, was genau ist die Erinnerung? Woraus setzt die sich zusammen? War das so oder erinnere ich mich jetzt auch daran, wie ich das vor 10 Jahren aufgeschrieben habe? Weißt du, weil man ja da schon bestimmte Sachen dann ausschmückt und andere weglässt und so. Und dadurch oder erinnert man sich auch an Fotos oder an irgendwelche Fernsehaufnahmen, die man später nochmal gesehen hat, so, ne?
Total. Also darüber haben wir auch jetzt vor ein paar Tagen in der Redaktion gesprochen, dass man sich manchmal Fotos anguckt aus der Kindheit und man meint, sich erinnern zu können, aber es ist eigentlich nur eine Geschichte, die man dann zusammenspinnt aufgrund von dem Foto.
Ja, dann sind es so Zufälle, ne? Also ja. Wenn das Foto zum Beispiel eins ist, das bei deinen Eltern irgendwie an einem wichtigen Platz steht, im Wohnzimmer oder so. Also es gibt von mir so ein legendäres Foto, wie das eigentlich meine ganze Kindheit für mich zusammenfasst, das aber eher zufällig einfach an so einem prominenten Ort immer stand bei denen. Ich habe drei Geschwister noch, die sind alle älter und die standen alle, waren auch alle größer als ich und ich stand hinter denen so in Gummistiefeln an der Nordsee und habe aber so ganz trickreich um die Ecke geguckt. Also ich war einfach halb so groß wie Dino, aber hab so meinen Kopf einfach so 90 Grad zur Seite gestreckt und hab denen da vorne eigentlich dadurch die Show gestohlen. Und das ist summiert sich auch so zu dem, was ich für meine Kindheit halte, halt, dass man irgendwie als vierter Sohn, um da überhaupt beachtet zu werden, musste ein bisschen was unternehmen. Andererseits ist es auch wunderbar, nicht mehr beachtet. Es interessiert keinen Menschen mehr, dass du zum ersten Mal betrunken bist. Das war schon dreimal, ne? Mhm. Das ist wirklich who cares.
Das heißt, du musstest immer so für die Aufmerksamkeit kämpfen und dann kam dein Erfolg und plötzlich warst du sozusagen der Held für ganz viele, wurdest gefeiert. Wie hat sich das dann angefühlt für dich?
Toll. Also, ganz platt. Ehrlich gesagt, toll.
Mhm.
Und dass mir das gut getan hätte, nicht nur, ja, aber ich fand das toll und ich finde das, hab das immer noch nicht geregelt in meinem Leben, auch jetzt 25 Jahre später nicht, was einem alle raten, du darfst das nicht verwechseln, Applaus mit Liebe.
Ja.
Ja? Oder wenn ganz viele Leute das gekauft haben, heißt das nicht, du bist ein guter Junge. Es heißt aber auch andersrum nicht, wenn es mal keinen interessiert, was du machst und das bleibt nicht aus, wenn man den Beruf länger macht und es ernst meint, dann hat man Hits und Flops.
Ja, voll.
Das geht hin und her, ne? Und erst da erweist es sich, einen Hit haben kann jeder. So, aber dann weitermachen, durchziehen. Und wenn du einen Flop hast, heißt das nicht, dass du nicht wert bist, geliebt zu werden, ganz platt. Und das habe ich immer noch nicht begriffen. Ich bin immer noch froh, geschmeichelt und fühle mich, bin netter zu mir selber, wenn ich irgendwie höre, die Lesung ist ausverkauft oder das Buch ist in den Charts. Dann, ja, dann bin ich nicht so gemein zu mir.
Ist es total schade.
Ein bisschen traurig.
Ja, es ist schade, dass der Selbstwert da dran hängt, aber ich glaube, so geht es vielen. Und ich muss auch sagen, die meisten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die müssen sich ja damit auseinandersetzen, dass sie irgendeine Art von Bestätigung bekommen. Und ich glaube, es kann eine Sucht entstehen, aber darüber sprechen wir gleich.
Ja, na klar.
Du hattest deinen frühen Erfolg und dann hast du damit natürlich auch Geld verdient. Das Geld hast du dann schon auch in das Nachtleben investiert, oder?
Ja, ich habe aber auch schon, bevor ich Geld verdient habe, war ich da im Nachtleben. Also
aha.
Ich habe damit sehr früh angefangen. Ich wollte da immer hin.
Mhm.
Also immer, aber so, naja, als ich so 12, 13 war und so Popmusik anfing, eine große Rolle zu spielen oder Popkultur auch, ne, Filme. Mhm. Und man plötzlich so Identifikationsfiguren hatte, Helden.
So Rockstars.
Ja, oder auch in irgendwelchen Filmen, die wichtig waren zu einer bestimmten Zeit. Man wollte so aussehen wie der oder sich so kleiden wie der, so gehen, so sprechen wie Falco, ja, auf dem Schulhof oder so. Klappt natürlich nicht. Aber so da hatte ich so bestimmte, auch Schriftsteller sehr früh so, mit die ich toll fand. Und das waren durchweg Leute oder so gezeigte soziale Konfigurationen, wo es um die Nacht ging. Die Nacht, das hatte ich, verstand ich früh oder meinte das zu verstehen, da passiert's. Also wenn es dunkel wird und wenn so Neonlichter und Stadt und alles rauscht so ein bisschen zusammen, alle werden ein bisschen riskanter, da wird's geil. Da ist laute Musik, da ist es groß, da kommen Menschen von überall her, Leute, die ganz anders sind als man selbst. Und man lernt ganz viele kennen und man knutscht mit Männern und mit Frauen und mit allen, die wollen. Oder so, ne? Das ist,
aber das stimmt ja auch tatsächlich.
Das stimmt eben
das,
auch.
Das sind keine ausgedachten Geschichten.
Nee, das, aber da wollte ich sofort hin, ne? Musste dann erst noch Schule fertig machen. Aber auch in der blödesten Kleinstadt, ich bin in Göttingen, habe ich Abitur gemacht. Ne? Das ist so eine süße Studierstadt so. Aber ist herrlich für das Alter. Da gibt es dann so zwei Kinos oder so und eine damals noch sogenannte Disco, ne, oder zwei.
Und da warst du schon unterwegs?
Da geht man natürlich hin. Am Donnerstag war Britpop-Nacht immer in der, es hieß die Oper und dann geht man da halt so hin, da sind dann schon Studenten und dann als Schüler findet man ja Studenten toll. Ne? Die sind dann älter und machen schon Sachen, die man noch nicht macht und orientiert sich dann so ein bisschen an denen, wie die sich anziehen, wie die tanzen und so. Das ist ja alles Nachahmung erstmal.
Und hast du da dann auch schon viel Alkohol getrunken? War das so eine Art von, du gehst jetzt nach Bestätigung suchen oder wolltest du wirklich nur den nacheifern, die du aus der Popkultur kennst?
Bestätigung? Wie meinst du Bestätigung?
Naja, für mich, wenn ich irgendwie ausgehe, dann ist es für mich auch eine Art von, hey, man tauscht sich jetzt mit allen unterschiedlichen Menschen aus und man lernt auch fremde Menschen kennen und dann ist man ein bisschen angetrunken, hat weniger Hemmungen und für mich war das auch eine Art von Bestätigung von so, ich bin social voll aktiv, weil wenn ich eher in einem Café sitze oder ja, arbeite, ich bin schon auch eine eher schüchterne Person. Ja. Ich würde weniger auf Menschen zugehen und das ist dann so eine Nacht, löst in mir auch eine Art von Bestätigung aus, ich kann auch mal mit fremden Menschen mich anfreunden und lustig drauf sein, weißt du?
Also ich mit 19 bin nach der Schule bin ich dann nach Hamburg gegangen und das war das Größte so, ne? Hamburg, das war die Reeperbahn und das war dieses tolle Nachtleben, das es einfach in Hamburg zu der Zeit zumindest gab. Und da war es, ging es, da, klar, war ich schüchtern auch, weil ich niemanden kannte und alle waren immer ein bisschen älter als ich in der Zeit. Das hat sich jetzt gewandelt und so steht man immer leicht daneben, ist herrlich. Und aus der Zeit kenne ich das auch noch, das hat schon geholfen, Alkohol zu trinken, dass man sich nicht ganz so blöd fühlt. Ja. Also du denkst dann nicht mehr darüber nach, wenn du mit jemandem so stehst an der Bar, was mache ich eigentlich mit meinen Händen?
Ja, oder ja, was oder sag
so, dass man
ich?
Plötzlich so, ja, oder dass man denkt, was habe ich denn da jetzt gerade gesagt? Ich weiß gerade überhaupt nicht, wohin mit meinen Händen. Ich stehe wie der letzte Idiot, ich muss sofort hier weg. Total. Das sind ja alles normale Gefühle. Und das ist natürlich auch das Trügerische an Drogen oder an Betäubung. Diese Ängste sind ja eigentlich nicht schlecht. Aber die behindern einen auch so, ne? Aber andererseits, wenn man die ganz wegzimmert, und dann so distanzlose Leute, das habe ich dann immer verachtet fast oder zumindest überhaupt nicht gemocht.
Distanzlose Menschen, was meinst du?
Ja, also wenn so Leute, die dann auf Drogen so total aufdrehen.
Oh, das ist so eklig. Und dann so nahe kommen und dann mit dir so ins Gesicht drehen.
Ja, und texten dich zu. Damals gab es den Begriff Cornern. Also die drängten einen in so eine Ecke. Ja. Und haben so weißt du, so weiße Mundwinkel und es ist so langweilig und du kommst nicht in das Gespräch. Die wollen dir was erzählen und sagen, ich erzähle dir das jetzt nicht nur, weil ich breit bin. Und man denkt, das ist der beschissenste Satz, den es gibt. Genau deshalb erzählst du mir das nur. Und ich, das fand ich immer dann so die lange Nacht der Amateure. Also furchtbar. Ja, nicht zu ertragen. Leute, die dann plötzlich so ganz doll auftrumpfen. Oder es gibt ja auch Leute, die aggressiv werden davon. Also das hat bei mir dann immer, das hat mich alles an Drogen gar nicht interessiert, sondern, also überspringen wir jetzt ein bisschen was, aber sozusagen, bei Drogen, das hat mich natürlich interessiert, wie, weil ich mir so auch vorgestellt habe, wie in Filmen und in Musikvideos und so. Ne? Das ist dann, da gibt's dann so Tapetentüren, Hinterräume und da wird's interessant. Man muss vor irgendwem weglaufen oder in einem weißen Anzug nach Malta fliegen oder so irgendwie so Zeug machen. Und das habe ich dann auch alles gemacht, war alles super.
Wir sprechen gleich noch über unsere Partyerfahrungen und was dich vielleicht auch daran gereizt hat.
Also zum Glück hast du ja diese Triggerwarnung am Anfang, weil ich bin natürlich sehr assoziiert mit diesen Themen und ich will nicht und kann auch nicht der Onkel sein, der das jetzt verstanden hat und der jetzt aber sagt, weil ich jetzt nüchtern lebe, einfach weil ich fast gestorben wäre ein paar Mal, ne? Um es mal so kurz zum Ende vorzuspulen. Aber weder verteufel ich das, noch rate ich jemandem ab davon, noch rate ich zu. Aber ich kann dir dazu jede Menge erzählen. Ich habe ein sehr komplexes Verhältnis dazu, weil ich es thematisch toll auch finde, immer noch und immer noch zehre auch von Jahren, die ich im Wesentlichen auf dem Fußboden rumgelegen habe. Ich möchte die echt nicht missen. Aber ich bin so wahnsinnig froh, dass ich da nicht mehr liege. Ja. Und ich bin auch echt froh, dass ich nicht gestorben bin, weil das einfach ein paar Mal zu eng war.
Danke für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Und ich meine, soll ja auch ein Gespräch sein. Ich möchte gar nicht, dass du Stellung beziehst oder jetzt Menschen was ratest.
Nein,
oder nicht.
Ich will nur sozusagen, damit nicht Leute sagen, wie spricht er denn verharmlosend darüber? Nix. Also, aber ich will eben noch schlimmer, fast finde ich es, wenn so Leute so gerade in meinem Alter dann so plötzlich meinen anderen mal so, du, pass mal auf, tritt mal ein bisschen kürzer, trink mal Wasser, so ein Scheiß.
Ich glaube, wovon wir alle hier profitieren können, ist, dass du eben deine Geschichten erzählst und dafür kennen wir dich ja auch, dass du so schonungslos bist und so ehrlich bist und deine Geschichten kann man dann eben auch auf sein Leben vielleicht reflektieren, sie damit vergleichen und auch das Risiko ein bisschen abwägen, wo ich auch denke, es sollte jeder für sich selbst entscheiden, wie man durchs Leben geht, aber andere Geschichten eben auch zu hören und auch deine Geschichten, die leider oft in gefährlichen Situationen fast geendet sind, sind dann doch ein Mehrwert für uns als Gesellschaft, weswegen ich mich freue, dass du dich entscheidest, darüber zu sprechen.
Ja, das ist lieb. Und ich habe es, ich merke das immer nach Lesungen, weil ich, als ich jetzt im vorletzten Jahr habe ich ein Buch über im weitesten Sinne das Thema MeToo, so ein Roman herausgebracht, der ist noch wach. Und bei den Lesungen, speziell bei dem Buch, da waren oft Mütter mit ihren Töchtern, so Mütter so um die vielleicht auch schon 50, 60 oder so und ihre dann 20-jährigen Töchter oder so. Und die haben so, haben mir dann ihre Geschichten erzählt, ausgelöst durch mein Erzählen mit dem Buch, ne, von Machtmissbrauch in so Firmen und so Männern, die sich dann alles Mögliche rausnehmen, weil sie da eine leitende Rolle haben. Und auch in dem Buch ist enthalten, auch das habe ich erst viel später verstanden, warum mich das Thema eigentlich so wahnsinnig bedrängt hat, dass ich mich da in einem realen Fall zunächst über Jahre sehr engagiert habe und einfach wollte, dass das mit anderen, also vor allem Frauen, natürlich vor allem Geschädigten, dass das aufhört. Aber es gab eben auch, und das ist im Buch fast so ein bisschen, es ist ein bisschen versteckt, aber eben diese, die mit mir danach drüber sprachen, die hatten das alle genau bemerkt, dass ich selber mit 19 Jahren so eine Erfahrung hatte eines sexuellen Übergriffs durch einen mächtigen Mann, der mir versprach, mir beruflich zu helfen, so, ne?
Und tut mir leid.
Ja, das ist danke, aber es ist das ist gar nicht ein, ich will jetzt, ich finde es immer noch was anderes, Mann und Frau sozusagen, ne, da, weil es nochmal körperlich was anderes, aber als ich habe dadurch erst verstanden, warum mich dieses Thema so bedrängt. Ich hatte das völlig verdrängt, diesen Vorfall. Ne? Das kam so beim Schreiben so. Und dann merkte ich, also von Panikherz, da kam immer hinterher in der Schlange zum Signieren Leute mit Essstörungen oder mit Drogenproblemen oder so. Und jetzt auch noch Leute, die mit so Machtmissbrauch-Erfahrung haben, dachte, jetzt haben wir aber bald alle Gruppen auch beisammen, ne? Aber es ist halt so. Und ich finde natürlich diese Krisen oder so, sie sind wahnsinnig wertvoll für den Beruf, den ich habe, in der Art, wie ich ihn ausübe. Ich denke mir das dann trotzdem noch aus, aber es ist natürlich Recherche.
Voll.
Und das hat oft auch mein Drogennehmen so verlängert. Immer wenn ich wieder dann einen Rückfall hatte oder so und Leute sagen, willst du jetzt mal langsam wieder den Verstand suchen zumindest? Ja. Ich schreibe das ja irgendwann alles auf, so ein tolles Buch. Ne? Das ist in dem Moment natürlich Bullshit, aber einfach Sucht verlängert, weil du dir selber erzählst, nee, ich muss ja noch nach Irland und so. Der Ausgangspunkt ist eine Erfahrung meistens. Ne?
Ja.
Und da ist es für mich am stärksten, wenn ich kann mich gut an Gefühle erinnern.
Ja.
Und ich will auch, deshalb kriege ich auch dauernd auf die Fresse sozusagen vom Leben oder jeder wahrscheinlich, der so durchs Leben rennt, mit offenen Augen, offenen Armen und ich will mir alles angucken, ich will mit jedem sprechen, ich will alles mal gesehen und erlebt haben und probiert haben. Ich bin sehr, sehr neugierig und ich möchte, dass alle nett sind und dass es überall schön ist. Ja, ist sogar noch jetzt mit 49 Jahren ist das eigentlich mein Ansatz. Und wer sich auf der Welt ein bisschen auskennt, weiß, oh, das wird bei jeder zweiten Tür ein bisschen unerfreulich. Aber man kann ja daraus nicht den Schluss ziehen, nicht mehr rauszugehen.
Total. Ich meine, das hat ja auch so was Kindliches, so neugierig zu sein. Und ich liebe das auch. Das hat diese Magie. Und das hat auch was von dem Partyleben. Mich hat aber interessiert, ob du jemals eine Angst verspürt hast, dass du dich angreifbar machst durch diese Offenheit.
Da war es immer schon passiert.
Also auch wenn du, jetzt sagen wir mal, sprechen wir über Sucht und über Partys. Es ist ja schon nochmal was anderes, darüber ein Buch zu schreiben, öffentlich darüber zu sprechen, als dass es in den Kreisen passiert, da machst du dich ja schon angreifbar.
Ich sah es immer verfremdet, einfach durch den Prozess des Schreibens.
Mhm.
Und ich habe das so meinen ersten beiden Büchern, die ich eben mit 23 und 24 war, ich, als die rauskamen. Und da wenig verklausuliert, kommt da schon die Essstörung vor.
Mhm.
Also alle Arten, die es gibt, ja, Anorexie, Bulimie und so. Und damals, das war tatsächlich insofern dann eine andere Zeit. Ich hoffe, dass das heute nicht mehr so wäre, dass einem 23-jährigen jungen Mann, dass der ausgelacht wird dafür, so wie das damals war.
Dafür, dass du eine Essstörung hattest?
Dass da so drin stand, das wurde mir ausgelegt, das ist ja wie in einer Frauenzeitschrift, das ist ja keine Literatur, das sind ja so Modethemen. Und ich saß da so und hat in der Zeit sehr mit dieser Essstörung zu kämpfen und dachte zum einen so, ja, wenn ihr wüsstet, und aber auch, boah, ihr Arschlöcher, was ist das denn?
Ja.
Aber da hatte ich es eben zum Glück schon aufgeschrieben. Und wenn man, und natürlich, wenn man so überlegt, worüber könnte ich schreiben, dann mit allem macht man sich angreifbar und so.
Ja.
Aber zum Glück ist das so, wenn man dann wirklich losschreibt, dann ist das alles vergessen. Dann geht es echt um, dann ist der Text ist der Chef. Und dann ist nicht wer... mögen das jetzt die Leute oder lachen die mich dafür aus? Ja, bestimmt alles davon.
Aber das blendest du aus, während du schreibst.
Das geht dann weg.
Sehr gut.
Wenn man darüber nachdenkt, dann taugt der Text noch nichts.
Ja.
Aber wenn man so völlig drin ist, dann und erstmal muss man rausfinden, was ist eigentlich der Ton, wer spricht hier, worum geht's? Und ich erzähle ja dann nicht über mich, aber von mir, also von mir ausgehend so, aber ich bin das jetzt nicht 1:1, aber erstmal steht alles zur Verfügung und es gibt natürlich dann noch die Maßgabe, alles, was andere in meinem näheren Umfeld nicht direkt betrifft. Also bei Panikherz, wo es eben sehr um die Essstörung und Drogen und so ging, sehr brutal so. So alles, was ich darüber wusste und die erbärmlichsten Momente wunderbar zum Aufschreiben, 10 Jahre später, aber echt auch erst 10 Jahre später. Aber da habe ich zum Beispiel völlig das Thema Liebe, Frauen ausgelassen. Da kommen praktisch keine Frauen drin vor. Denn mit der Art, wie ich in diesem Buch Panikherz röntgenartig, wirklich rücksichtslos mein Leben zerlegt habe, und es ist ein lustiges Buch dadurch geworden. Ich finde das sehr lustig. Sonst wird es ja furchtbar, wenn man über solche Themen dann die ganze Zeit selbst so ergriffen ist. Sondern in der Erbärmlichkeit liegt ja auch eine wahnsinnige Komik. Aber mit diesem selben Blick dann über Beziehungen, Frauen, Liebe zu schreiben, das wäre ja ganz unverschämt und auch uncharmant. Mhm. Deshalb das dann rausgelassen. Ne? Ich selber stehe zur Verfügung, aber andere Leute dann nicht.
Finde ich gut. Also auch wie du das ganze Thema angehst, es wirkt so, als würdest du viel verarbeiten und das wäre so dein Weg, fast schon dein Werkzeug, um mit unterschiedlichen Situationen in deinem Leben umzugehen.
Ja, man muss es unterscheiden von Therapie.
Ja, finde ich auch.
Denn das hört man oft so, also entweder so, ja, schreiben ist für mich Therapie, sage ich, ich glaube, beides ist scheiße. Also das klingt beides nicht gut. Weder ist es eine gute Therapie, noch kann da ein guter Text bei rauskommen.
Aber es ist auch ein guter Ding, Weg, mit sich selbst verbunden zu bleiben. Ne? Also ich schreibe auch gerne, natürlich niemals so wie du, aber ich journal und dadurch verstehe ich mich so viel besser, weil man auch seine Gedanken einmal ein bisschen distanzierter sieht. Also die sind dann nicht nur in deinem Kopf, sondern du kannst sie förmlich vor dir sehen. Und
du
das
gestaltest halt sozusagen, du inszenierst halt deine Erlebnisse und dadurch erfindest du sie auch. Mhm. Und ich bin nämlich auf dich zum ersten Mal gestoßen durch deine Texte. Mhm. Absurd, weil ich habe nicht dieses Germany's Dings da gesehen oder so, sondern ich habe tatsächlich zum ersten Mal von dir durch irgendwas bin ich auf diese Journal-Text, wenn du manchmal davon so Dinger postest.
Ja,
ne?
Genau.
Da habe ich das zum ersten Mal und ich mochte die, weil die so unmittelbar sind und da schaffst du ja eine Distanz und natürlich ist das schon eine Erfindung auch dann, denn du lässt ja wahnsinnig viel weg, auch das, was einen dann echt doll interessieren würde an dir, lässt du natürlich weg, weil du schlau bist und andere kommen dann rein und da geht die Erfindung aber schon los.
Ich erzähle euch jetzt mal was über das Mini Cooper Cabrio. Also ich stelle mir das ungefähr so vor. Die ersten Sonnenstunden in Berlin. Ich lade meine Freundinnen ein. Man kann sich nämlich zu viert in dieses Auto setzen. Es ist so ein kleines Go-Kart-Erlebnis mit einem Open-Air-Feeling. Wir lassen das Verdeck elektrisch runterfahren. Der Wind streift mir durchs Gesicht und die Haare. Wir hören unsere Favorite Playlist. Und falls ich euch jetzt auch richtig viel Lust darauf gemacht habe, mal mit so einem Mini Cooper Cabrio durch den Frühling zu fahren, dann könnt ihr jetzt eine Probefahrt vereinbaren bei eurem Mini-Partner eures Vertrauens. Oder ihr schaut einfach mal auf der Website vorbei, mini.de/cabrio. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Ich glaube, dich und mich verbindet einiges, aber vor allem, weil wir sehr offen sind. Weil ja, ich lasse Dinge weg, aber dann auch, wenn sie eher Dritte beeinflussen. Ich bin aber ein offenes Buch und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob es eine Sucht nach Bestätigung ist, aber es ist ein...
Kommst du denn klar mit... guckst du dir Kommentare an?
Ja, alle.
Und ungefiltert?
Ungefiltert. Und die verletzen mich und die freuen mich. Und es kommt ganz auf die Tagesform an, so wie es mir gerade geht. Aber
machst du das die ganze Zeit, den ganzen Tag?
Nein, nicht, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin, aber so checke ich immer mal wieder. Und es ist dann auch schon fast wie eine Sucht, so, oh, mal gucken, was Leute über mich schreiben.
Ja.
Das mache ich schon. Und das ist gefährlich.
Ich beobachte das an mir immer sofort. Ich muss dann immer Instagram sofort vom Handy löschen. Einfach um es nicht anzugehen. Weil ich sonst, das ist auch wie, also für mich erfüllt es alle Kriterien einer Sucht.
Ja.
Und es ist ja auch so angelegt. Also das ist ja ganz offen in deren Bestreben. Das wird ja so programmiert, diese Dinger, so dass sie süchtig machen. Und also es ist deshalb nicht von der Sucht zu unterscheiden, weil du eigentlich erst dabei merkst, dass du es gerade machst.
Ja, stimmt.
Du greifst danach, das kriegst du gar nicht mit.
Mm.
Und dann geht da so der Daumen hin und was will denn der Daumen? Der ist ja wahnsinnig. Und dann ist eigentlich, ich würde eigentlich dann eine Geschichte über diesen Daumen am liebsten schreiben. Wer ist er denn jetzt eigentlich? Was will denn eigentlich mein rechter Daumen? Der ist so wie eine Antenne fast, ne? Wo seid ihr alle? Der Daumen. Wie geht's euch? Wie kann ich zu euch kommen? Guckt mal, das bin ich, darf ich bei euch mitspielen?
Ja.
So, eigentlich eine süße Sache, der Daumen. Ich komme überhaupt nicht klar damit, wenn Leute Instagram ist ja ein sehr, sehr sweetes Medium im Vergleich zu anderen. Da sind die Leute ja, es gibt auch da sehr unangenehme Leute, aber es, die meisten sind, der Ton ist ja ziemlich nett, verglichen mit anderen Netzwerken einfach nur.
Ja, aber ich finde, da findet man auch schon sehr schnell eben den Bezug dazu, dass Menschen einen feiern oder nicht feiern. Und du hast ja auch Kritik geerntet für deine Arbeit. Würdest du sagen, dass das deine Sucht verändert hat, vielleicht sogar befeuert hat?
Die Kritik überhaupt?
Die Kritik und natürlich auch die Bestätigung, dass es eine Sucht ist. Aber ich frage mich, ob die Kritik vielleicht sogar dein Suchtverhalten beeinflusst hat.
Also das Erste, also die Mutter aller Schlachten da bei mir ist die Essstörung. Okay. Damit ging's los. Und das hatte ich mit Anfang 20 ging das los und es wurde sehr viel mehr, als ich in die Öffentlichkeit trat. Und ich bin mit diesem ersten Buch wirklich Soloalbum, das war so Rums, sofort war das wahnsinnig erfolgreich. Es haben wahnsinnig viele Leute gern gelesen und zu den Lesungen kamen unglaublich viele Leute und so, ne? Und dadurch, ich fand das alles so toll, ne? Ich wollte immer noch mehr, es sollte alles mehr werden, mehr. Und das ist natürlich schon eine Drogenhaltung sozusagen. Ja, mehr Applaus, mehr alles. Größere Säle,
berühmter sein, mehr Geld verdienen.
Ja, noch öfter in der Zeitung, im Fernsehen sein.
Und dann noch schlanker sein.
Und bist du mit deinem Bild, oder war ich mit meinem Bild konfrontiert und in dieser völligen Überforderung, die ich gesucht habe, ne, genau wie das Nachtleben, du wirst auf die Fresse kriegen, aber es scheint geil zu sein, also hin da. Mm. Und genauso auch da, von den Nachteilen hatte man gehört, aber ist doch wurscht, erstmal rein da. Und dann ist das sowas, eine Sucht, das habe ich so erst in den letzten Jahren tatsächlich verstanden, weil ich fortwährend auch in Therapie bin und das wahnsinnig genieße tatsächlich. Oder es hilft mir einfach total. Und dass eigentlich, wenn man mal die Substanzen weg hat oder das Suchtmittel oder so, oder erstmal ist es Verhaltenstherapie, ne? Dass du das nicht mehr machst. So, aber es ist ja dann noch nicht weg, das, was die Sucht eigentlich ausgelöst hat. Mhm. Und dass man eigentlich eher drauf schaut, eine Sucht formuliert für mich gar nicht, oh, dieser zügellose Mensch oder so, ne, oder hat keine Disziplin und passt in kein Selbsthilfebuch und der soll mal die 13 Schritte von so und so oder die 15 Stufen von so und so lesen. No fucking way. Die Frage, die diese Sucht formuliert, ist eigentlich eher, wer hat dir dem Suchterkranken, wer hat dir so doll wehgetan, dass du dir so wehtust.
Ja, ich glaube.
Denn das ist immer, ich war in so vielen Kliniken und ehrlich gesagt, ich bin Klinikfan, ich fand es immer gut da. Obwohl ich da in nicht schönen Zuständen hingekommen bin und natürlich ist das auch immer ein Bankrotterlebnis.
Weil das so viel Geld kostet, meinst du?
Ach so, nee, nicht jetzt nur Geld, sondern es heißt einfach, du kommst nicht mehr klar.
Und wieso war es dann trotzdem?
Du kannst nicht mehr alleine. Das ist schon so eine Wand, gegen die man fährt. Man sagt, den letzten Schritt musst du ja, egal, Freunde oder was die dir so sagen oder so, du musst da selber hinwollen. Mhm. Und das ist meistens erst, wenn es gar nicht mehr anders geht und so. Und das ist dann schon so dahin und da sich so vorstellen. Es ist ein Moment der Einkehr, der nicht so schön ist, ja klar. Aber ich habe da immer so tolle Leute kennengelernt. Ich finde es auch es ist eine Sitcom. Also es erfüllt alle Kriterien einer Sitcom.
Du hast fast schon unterhaltsam, vor Ort zu sein. Okay.
Ja, ich ehrlich gesagt, ich kann mich auch an alles gewöhnen. Gib mir so 2-3 Tage, dann fühle ich mich überall pudelwohl. Ist mir wirklich scheißegal. Und in so einer Klinik, eigentlich ist alles herrlich. Es ist entweder wie ganz alt sein oder wie ein Baby sein, sozusagen alles geregelt. Ne, jetzt stehen wir auf, jetzt gibt es Essen, jetzt setzen wir uns im Schulkreis
deine
hin.
Deine Verantwortung
jetzt
sind
wird
sozusagen
geweint.
Abgegeben.
Wunderbar. Ja, wir sind alle gleich scheiße eingerichtet, wir haben alle nur eine Tasche mit, wir sind alle nicht nüchtern hier angekommen, deshalb haben wir alle eigentlich nur ein Sweatshirt mit und eine linke Socke. Mhm. So, jetzt sind wir da. Und dann gibt's genau wie überall sonst, genau wie auch mit irgendeiner Gang, die im Berghain ist oder irgendwelchen Vollidioten, die am Potsdamer Platz oben in so einem Spiegelbüro stehen und sich die Welt kaufen oder so ein Scheiß. Alle immer dieselben Typos. Den Lustigen, den Vorsichtigen, die es weiß, dann die nach Hause will, dann und so. Es gibt sozusagen immer dieselben Typen. Und das ist sofort, dadurch ist es dann eine Sitcom, ne? Und du kannst eigentlich, man möchte eigentlich Applaus drunter legen.
Meinst du eigentlich, dass alle Menschen auf irgendeine Art und Weise süchtig sind und gibt es dann in diesem Konzept weniger schlimme und eben gute Süchte? So schlimme und nicht so schlimme Süchte?
Das kann ich nicht, also das ist so zu eine große Frage, okay, ne? Das kann man, oder ich würde da eher immer in so einen Witz abhauen und sagen, ja Leute, es gibt auch Leute, die süchtig sind nach dem Baumarkt, ne, zum Beispiel.
Genau.
Oder nach Fußball, und da würde ich immer eher Heroin bevorzugen, ne? Also so würde ich jetzt so sagen, und bin ich auch eher der Typ. Also im Baumarkt würde ich eigentlich, da würde ich sterben. Wenn das mein Ding wäre, aber es ist natürlich gesünder, was ich so gehört habe.
Ja, es ist aber auch so was Gesellschaftliches. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, manche Süchte sind vollkommen akzeptiert. Also vielleicht so eine Social-Media-Sucht oder vielleicht auch eine Sucht nach Kleidung. Ne? Ja. Alkohol, natürlich
Alkohol,
auch gesellschaftlich.
Sozusagen Sucht ist dann schon ein bisschen eklig, hat eine rote Knollennase oder so. Aber jeden Abend Alkohol trinken ist sozial sehr akzeptiert.
Genau. Und dann gibt es eben andere Süchte, die einen so ein bisschen aus der Gesellschaft raustreiben.
Also du entscheidest dich ja auch mit einer Droge auch für ein bestimmtes Umfeld, ne?
Vollkommen.
Also Kiffen, völlig anders Umfeld als Koksen.
Okay.
Und ich fand es so, die Musik, die Kleidung und so, fand ich Kokain im Vorteil.
Okay, die Ästhetik schon alleine hat dir zugesagt, okay.
Ja, und wer das so machte und so. Kiffen fand ich irgendwie fusselig ungewaschen. So, das war das so. Es ist jetzt ja viel verbreiteter und in der Apotheke und so weiter, aber
da hattest du schon Stereotype in deinem Kopf und deswegen hast du dich auch für etwas entschieden.
Ja, oder Stereotypen, ja, sind Stereotypen natürlich, ja. aber auch so ästhetische Ideen, so, ne? Es ist ja oft so zufällig, wo es einen so hinscheppert. Und ich habe mich tatsächlich, als ich irgendwann so wahnsinnig abhängig war, dass eigentlich so Dealer bei mir gewohnt haben und die dann ausfragen, ob ich nicht so Heroin mal nehmen will. Und dann sah ich das so nebeneinander liegen, so einen braunen Haufen Heroin und so einen weißen Haufen Kokain. Und dann habe ich tatsächlich ästhetisch entschieden, weil ich weiß einfach so eine gute Farbe finde. Weiß ist eigentlich das Beste, braun finde ich blöd, ne? Und dann das deshalb gegen das Heroin entschieden.
War das erste Mal, wo du Koks genommen hast?
Nein.
Nein.
Nein, nein.
Wann hast du das erste Mal, wenn du darüber übersprechen willst?
Ja. Mit 19, da habe ich beim Rolling Stone gearbeitet, der deutschen Ausgabe. Und da in der Etage drunter war so eine Konzertagentur, eine sehr nette Frau in meinem Alter gearbeitet, mit der ich immer so zu Konzerten gegangen bin, Musik gehört habe und so. Und die hatte dann plötzlich mal was dabei und das war alles toll daran. Also eine Frau, die ich fand die auch toll, ne? Und dann kommen wir jetzt aufs Baugerüst und gucken den Mond an. Und um Himmels Willen, also.
Auf Koks dann, oder was?
Ja, also um dort zu koksen, ja. Und Oasis zu hören. Tatsächlich.
Und das war dann so der Auslöser, der dir auch gezeigt hat, ja, es ist wirklich was dran an dem Koks, das ist geiles Zeug.
Ja, und ich konnte mir das überhaupt nicht, da konnte ich mir das gar nicht leisten. Ne? Ich weiß nicht, dreimal im Jahr oder so.
Mhm.
Aber ich fand das sofort alles daran überzeugend, ja. Aber natürlich auch, weil das war... die hätte auch so, wenn die jetzt gesagt hätte, lass mal Kamillentee lutschen und Oasis hören und auf dem Bauzaun sitzen und so. Ja, spitze, ich bin dabei, das mache ich jetzt immer.
Das zeigt natürlich auch, wie sehr der Umkreis oder...
Ja, und wenn man sozusagen in dieser Zeit, in der du noch gar nicht weißt, wer du bist oder zumindest du glaubst zu wissen, wer du bist und bist damit echt nicht zufrieden.
Mhm.
Und denkst, du reichst nicht, du bist nicht cool genug, nicht interessant genug, du bist zu dumm. Alles möglich, was man auch nicht ganz zu Unrecht mit Anfang 20 denkt. Sonst kommt ja auch keine Bewegung rein.
Meinst du, das hat bei dir so eine Suchttendenz dann ausgelöst? dass du eben von dir so wenig dachtest?
Nee, was, es hat bei mir eingerastet dabei, dass ich merkte, oh geil, ich krieg Gefühl geliehen.
Gefühl geliehen von der Droge?
Ja.
Okay, ein synthetisches Gefühl, was du für einen Moment spüren kannst.
Ich bin jetzt völlig woanders. Und ich kann weg von mir und von dem Knast, ich zu sein.
Aha.
Und in meiner Erfahrung ist es, ich hab sehr viel eben auch mit anderen zu tun gehabt. Und bis heute ist das so, wenn ich nehme jetzt keine Drogen mehr seit ein paar Jahren und trinke keinen Alkohol mehr, obwohl Alkohol nie ein Problem war, aber wenn man Alkohol trinkt, kann man schneller in so eine Stimmung kommen. Und ist auch so mit Leuten zusammen, die sagen, so, warum nicht noch einen Gang hochschalten? Ist mir zu riskant einfach, ne?
Ja.
Und es gibt aber so, man erkennt einander. Und unter Essgestörten ehrlich gesagt auch. Man erkennt einander. So, irgendwas in den Augen. Und man weiß das so, wenn man einen Abend mit jemandem verbringt und wie jemand, oder man hört es am Ton und so. Und man erkennt einander. Und dann ist da sofort eine irre Verbundenheit. Es ist so, meine Leben war immer, also speziell, wenn Leute auch richtig heavy Drogenerkrankung hatten oder das ein Thema ihres Lebens für immer dann ist, und bei Essstörungen genauso, das ist plötzlich, als ob man ja gemeinsam eine Himalaya-Besteigung oder irgendeine Schlacht oder so, in der man sich noch nicht gekannt hat, aber man war in derselben Schlacht. Man hat total viel gemeinsam dadurch automatisch. Und das ist natürlich auch das Deprimierende an der Sucht, dass sie, wenn sie konsequent betrieben wird, bei jedem genau gleich ist. Da ist nichts mehr mit individuell, jeder ist ein Star für sich und ins Nachtleben und wir sind alle so besonders. Ja, die Süchtigen, es ist exakt das Gleiche. Das ist deprimierend.
Darf ich fragen, hattest du eigentlich starke Comedowns? Also nachdem du dann konsumiert hast, bist du in ein Loch gefallen, dass du dann noch weniger von dir gehalten hast? Und dann hast du wieder zur Droge gegriffen?
Ja, die Droge ist ja auch ein, also ich jetzt von meinem Fall immer, ne? Ich bin nicht Bas Kast oder wie der heißt, der jetzt irgendwie das für alle Menschen sagen kann. Es ist ein etwas aufwendiges Antidepressivum, sagen wir mal so.
Eine Droge. Es ist aufwendig, weil du es immer wieder einnehmen musst.
Ja, es ist aufwendig, weil es natürlich sehr kurzfristig wirkt, weil es ziemlich teuer ist, weil die Beschaffung ein bisschen mühsamer ist als Apotheke.
Mm.
Obwohl in Berlin eigentlich nicht. Aber das schilderst du ja auch vorhin. Da ist es plötzlich eine andere Stadt und dann stellen sich diese Fragen. Bin ich cool genug, dazu zu gehören, ohne dazu zu gehören?
Ja.
Wie, darf ich fragen, wie das bei dir weitergegangen ist oder mit deinen Erfahrungen damit?
Voll. Also ich bin tatsächlich viel offener dem Thema gegenüber, weil es eben auch so in meinem Umkreis passiert und ich habe auch eine Faszination mit dem Partyleben gehabt. Eigentlich habe ich das nicht mehr so. Ich war eine Zeit lang auch öfter im Berghain, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt ein kleiner Teil von einer großen Gemeinschaft schon. Wir tanzen zum gleichen Beat, wir zelebrieren das Leben gerade gemeinsam und ich konnte auch so ein bisschen der privaten Steffi und auch der beruflichen Steffi total entkommen. Mhm. Und es war für mich auch eine Bestätigung, dann mit Menschen total leicht Verbindungen zu finden, weil wir alle super aufgelockert waren. Und ich denke auch, wenn ich so erste Dates hatte, generell Männer kennengelernt habe oder auch Frauen kennengelernt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin jetzt so aufgeregt, vor allem eigentlich bei Frauen, dass ich so war, jetzt brauche ich richtig viel Alkohol, jetzt brauche ich Shots, 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 jetzt bin ich ganz locker und jetzt bin ich eigentlich wie die richtige Steffi sich drin fühlt, ohne eben gehemmt zu sein, ohne diese ganzen, ohne den Stock im Hintern, weißt du? Und dann war es so, ich sauf jetzt, komm, noch ein Shot und jetzt sind wir ganz aufgelockert und wir lieben uns alle eigentlich gegenseitig.
Das ist ja sozusagen wie so ein Orchester sozusagen, es bringt alle in eine Tonlage aus, so, ne? Das hat was wahnsinnig Schönes und Befreiendes und das gilt es auch unbedingt zu verteidigen und ist ja nochmal was völlig anderes als Sucht erstmal.
Ja, aber ich habe viele Menschen gesehen, die dann in eine Sucht abgerutscht sind. Also ich muss sagen, so im engen Kreis sind einige an einem Punkt, wo ich mir Sorgen gemacht habe und Sorgen mache, das dann auch zu äußern, ist sehr schwer, weil sich diese Menschen dann auch in Kreisen befinden, wo das absolut normal ist. Hey, natürlich nehmen wir jetzt noch Ketamin. Hey, natürlich ziehen wir jetzt Koks. Hey, du hast keinen Koks dabei, bestellen wir noch was. Und das ist so normal, egal an welchem Wochentag, egal wo man sich gerade befindet. Und das ist das Gruselige, du kannst Menschen noch nicht mal die Augen öffnen, weil die sind so, hä, meine 20 anderen FreundInnen machen das auch, dann bist du die komische weg hier.
Ja.
Das ist das Gefährliche an großen Städten wie Berlin, an Industrien, in denen wir auch sind, und das macht mir extrem Angst für mein Umfeld und manchmal auch für mich, dass ich so denke, ich muss für mich Entscheidungen treffen. Gehe ich jetzt aus? Treffe ich mich mit diesen FreundInnen? Wie weit sind auch deren Limits, also die verschwimmen ja immer, ne? Also irgendwann gibt es auch gar nicht mehr so, ja, okay, jetzt reicht's mal, wir können den Abend mal den Abend lassen und wir gehen nach Hause, sondern aber drei Tage Berghain.
Aber diese Sehnsucht, die sich da erfüllt, ein anderer zu sein, das ist natürlich ein großes Versprechen auch, und die Nacht oder, ne, was einfach, das sich ja zum Teil auch erfüllt, ne? Oder du erlebst Sachen, du gehst an Orte, du lernst Leute kennen, auch dadurch, dass man, okay, die haben noch was, wir gehen mit denen mit. Wo plötzlich sich Gruppen ganz anders konstituieren als im Tageslicht auch so, ne? Sondern wir sind jetzt die, die noch weitermachen. Hallo, bringt nichts, wenn wir uns die Namen sagen, wir können uns ja nicht mal merken, wo wir gerade sind, ne?
Ja.
Aber wir sind's jetzt. Und wir lieben uns alle total, wir wachen am nächsten Morgen auf. Was sind das für schöne Bilder, die ich auch so im Kopf habe? Ne? Sozusagen ist es toll, das erlebt zu haben. Aber ich finde auch jetzt Männer in meinem Alter, speziell in Berlin, die dann so in so einer Lederjacke so im Borchert am Tresen stehen und du siehst so aus 100 Meter Entfernung, wenn das ginge im Borchert, dass sie so angeguckt sind, irgendwie in Volllabern, finde ich. Das
unangenehm,
find ich hart.
Ja.
Das finde ich wirklich tragic und sad.
Das ist auch die eklige Seite an dem Nachtleben, finde ich. Ich finde, das Schöne am Nachtleben ist, dass es eigentlich Menschen verbindet, egal wo man herkommt, egal wie viel Geld man hat, egal was deine Sexualität ist. Und das ist alles so, du bist eins.
Ja.
Und das ist wunderschön. Und jeder kann sich komplett ausleben. Das ist wunderbar.
Und das ist was der Tag und der Alltag und die Realität nicht für uns hat.
Ja, das stimmt. Es ist eigentlich wirklich eine Flucht aus dem Alltag, aus der Realität, weil man vielleicht gar nicht so stattfinden darf und kann, wie man eigentlich ist.
Ist das für dich schwieriger dann, weil du in so einer Zeit natürlich dann nach Berlin kamst und so, wo es, wo alle schon natürlich Handys hatten und so und durch deine Bekanntheit ist das dann, musstest du da oft sozusagen die Bremse auch deshalb treten?
Lustig.
Oder dass man einfach nicht, weil man ja, wenn es ein guter Abend ist, kennst du ja viele Leute nicht, mit denen du plötzlich unterwegs bist. Und dann weiß man ja nicht, wie die so drauf sind, ne?
Ja, witzig. Ich glaube, ich habe mich immer für Clubs entschieden, wo genau sowas egal ist. Als zum Beispiel Harry Styles war am Sonntag im Berghain.
Ja.
Freundinnen von mir waren mit ihm unterwegs. Und dann frage ich mich auch, das ist so cool, dass ein Harry Styles ins Berghain gehen kann und da loslassen kann, tanzen kann, vielleicht auch unterschiedliche Menschen ansprechen kann, machen kann, was er will. Und das kann es eben auch nur geben, weil es diese Räume gibt, wie das Berghain.
Ja.
Ansonsten könnte er gar nicht. Er könnte nicht in irgendeinen New Yorker Club gehen und da einfach mal tanzen und loslassen und sich besaufen, weil es da nicht diese Safe Space Räume gibt, wie hier in Berlin.
Ja, und wieder mal spricht das, was du da jetzt sehr fürs Berghain, ne? Elon Musk ist nicht reingekommen, Harry Styles sofort.
Ja, an alle Türsteher da draußen,
Misha. 1:0 fürs Berghain, ja. Gut gemacht.
Werbung. G-Sport ist ja auf jeden Fall ein Podcast mit viel Leichtigkeit. Aber so richtig witzig ist es nicht. Und falls ihr so einen witzigen Ausgleich braucht,
Ja Mensch, jetzt zuhören, denn ich habe eine Empfehlung für ein richtiges HörerInnen-Erlebnis. Also gruselig wird es vielleicht nicht, aber dafür sehr unterhaltsam und lustig. Denn die heutige Podcast-Empfehlung für euch ist Hazel Thomas Hörerlebnis. Die Comedienne Hazel Brugger kennt ihr zu 100% entweder aus LOL oder Wer steht mir die Show oder natürlich auch von ihren eigenen Social-Kanälen. Und sie ist jetzt tatsächlich auch die ESC-Moderatorin. Hazel und ihr Mann Thomas Spitzer haben nicht nur zwei Kinder, ein Haus und eine Firma, sondern auch diesen verdammt lustigen Podcast. Und die beiden Comedians bestreiten ein Projekt nach dem anderen, die reisen, planen, bauen, erziehen und treffen überall nette und spannende Menschen, mit denen sie versuchen, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Also mal mit, mal ohne prominente GästInnen nehmen sie euch mit in ihr Abenteuer in der Unterhaltungsindustrie und im Privaten. Also hört jetzt rein und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge im Podcast-Player eures Vertrauens. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Okay, sorry. Zurück auf jeden Fall zu dir und deiner Geschichte. Du hast eine Zeit lang viel konsumiert. Dein Kreis war auch auf jeden Fall eher so, dass es normalisiert war, nehme ich an.
Nee.
Nein?
Nee, in dem Maß, wie ich das gemacht habe, nicht, nee.
Hast du es vor denen dann auch geheim gehalten?
Irgendwann ja, es wird dann kleiner, so der Kreis, wird dann irgendwann ein Dreieck oder so. Aber es war tatsächlich, ich habe angefangen, richtig kokainabhängig für eine Zeit zu werden, ausgelöst durch die Essstörung. Weil ich war dann, mit 27 war ich in einer Klinik für Essstörung.
Ja.
Und wir waren 27 Leute, glaube ich, auch 28, also knapp unter 30 irgendwie auf der Station. Und die meiste Zeit war ich der einzige Mann.
Hm.
Weil, also einfach, und hab da erst gedacht, ach so, das ist ja eigentlich eine so bezeichnete Frauenkrankheit. Das ist inzwischen ein bisschen, gibt es immer mehr Männer, die damit auch zu tun haben, aber es ist immer noch vorwiegend Frauen.
Ja, aber es betrifft eben auch Männer und das Männern abzusprechen ist meiner Meinung nach, das geht nicht, das kann man nicht machen.
So wie das, ja, bei mir, das hat irgendwie noch keiner gewusst, also keine Ahnung, aber ich finde es trotzdem auch sowieso mich hat das sehr erschrocken, ehrlich gesagt, als ich mir das so vor ein paar Jahren überhaupt auch nochmal bewusst gemacht habe, wie anders jetzt darüber gesprochen wird und wie mir das sozusagen am Anfang so höhnisch von irgendwelchen so Deppen Journalisten, also so auch gar nicht Text ist doof oder so, ne, sondern das geht ja immer, das ist ein Modethema und
also das wurde dir sozusagen abgesprochen, dass du wirklich diese Erfahrung hast.
Ja, oder dass ich dazu was sagen dürfte oder so, ne? So einfach so seltsam. Naja, aber und in dieser Klinik, da war ich 4 Monate und da war ich sehr doll essgestört. Also ich konnte, ich war wirklich so ein Klappergestell, irgendwie noch 15 Kilo weniger als jetzt oder so. Und ab dann irgendwie lernt man dann da so, es ist dann auch lustig tatsächlich, weil man so, weil es so absurd auch
ist. Was ist lustig?
Also mit der Distanz des zum Beispiel Aufschreibens, so wie du deine Journal-Texte, ne? Das, wenn man das anderen erzählt, weil es so bescheuert auch klingt, ja, es wird dann zum Beispiel, es wird ein Video von einem gemacht, wie man in Unterhose so alleine in einem Raum ist und du wirst so gefilmt dabei, wie du so deinen Körper zeigst, wo sind denn deine, wo bist du denn besonders fett, wo fühlst du dich unwohl oder so. Und dann guckt man sich das danach mit der Therapeutin an und sieht, ja, okay, es ist auch ein bisschen bescheuert, steht da praktisch ein Skelett und hebt anklagend irgendwelche Knochen von sich hoch und sagt, hier ist alles Fett. Also es ist, so, ist schon auch ganz schön auch, oder mein einziger Blick da drauf, um dann auch nicht zu komatös dem zu gehorchen, dem Drama des Bildes und zu sagen, oh Mensch, das ist aber schade, sondern da hilft immer, es gegen zu müssen, sagen, das ist wahnsinnig komisch.
Das ist das Humor. Das ist
komisch.
Okay, das mit Humor zu sehen, oh, rettet
Hilft auf jeden Fall. Das ist mein Beruf, der Perspektivwechsel. Ne?
Verstehe.
Und der hilft mir dann in diesen Situationen, auch mal als ich in einmal fast gestorben bin, drogenbedingt in Los Angeles, und in einem Krankenhaus erwacht bin und echt irgendwie nicht genau wusste, was ist denn jetzt so?
Und hattest du dann den Moment, wo du gemerkt hast, jetzt habe ich habe ein Problem, ich habe eine Sucht, jetzt muss ich aufhören?
Ja, das wusste ich ja alles schon vorher, aber ich merkte, jetzt ist jetzt. Weißt du, nicht, ich müsste da mal, demnächst mal, und ich habe mir echt vorgenommen im neuen Jahr oder so, nee, sondern jetzt. Weil was die mir da so beschrieben haben und so, und wie, so, ja, da wäre ich fast gestorben. Und irgendwann wird einem das Leben dann, also wenn man so abhängig ist, dass man wirklich kaum noch zu retten ist eigentlich, so wie ich das dann erlebt habe. Das, was mich wirklich erschrocken hat und wirklich so durchgezuckt, dass ich gesagt habe, jetzt konzentrieren, jetzt mal no bullshit. Mhm. Das war, was ich gemerkt habe, so in der Kurzrückschau dann, als ich mir so die letzten Wochen überlegt habe, wie war das, wie bin ich hier hingekommen, what the fuck ist denn eigentlich los? Wie indifferent ich gegenüber meinem eigenen Sterben geworden war.
Es war dir egal.
Das hat mich erschrocken. So einfach in der Kurzbilanz da, dass ich sage, eigentlich habe ich es. Ich wollte unbedingt, dass Ruhe ist in meinem Kopf. Ich war so, da kommen wir wieder dazu sozusagen, zu dem irgendwas, irgendein Kampf in mir findet statt, den ich nicht genauer bezeichnen kann. Ich kann auch nicht mehr genauer drüber nachdenken, weil ich das sofort betäuben muss. Irgendwas ist mit mir und der Nacht etwas Schreckliches. Irgendwas Schreckliches ist passiert. Es gibt irgendwas, was mich so doll quält, dass ich verhindern will, daran zu denken. Weil ich dann verloren bin und schutzlos, wenn ich daran denke. Also dichte ich mich so ab. Aber man will ja dann schon überleben.
Meinst du, dir fehlt ein bisschen Empathie dir gegenüber? Tut mir leid für diese offene Frage, das war jetzt auch schon sehr...
Ich finde sie nicht zu offen. Ich finde sie zu... Ich werde beim Wort Empathie immer so... vereise ich immer innerlich so, weil es so viel gebraucht wird. Bisschen zu viel für mein Empfinden. Ich finde die Therapie da sinnvoll, weil sie einem eben auch hilft, wie das Aufschreiben zunächst mal so wie du in dieser Journaling-Form oder wenn man es eben, je mehr man es auch verarbeitet und eine Geschichte einbaut, desto mehr erfindet man ja. Aber wie vorhin auch gesagt, du erfindest ja auch beim Tagebuchschreiben. Und allein schon durchs Weglassen erfindest du, das war der Tag. Stimmt ja gar nicht. Aber das ist ja dann. Das hilft, diese Distanz einzunehmen, ne? Und die andere Perspektive auf sich. Wenn man wirklich guckt, okay. Ein Mann, Ende 40, sitzt da so den ganzen Tag an diesem Schreibtisch, guckt so in die Bäume und denkt drüber nach, meine Güte, ich muss noch so abnehmen, bis ich ein Foto machen kann für hinten drauf auf diesem Buch, muss ich noch so doll abnehmen, statt das Buch fertig zu schreiben.
Scheiße.
Und auch ein bisschen süß irgendwie. Irgendwie, dass man wieder drauf guckt, Herzchen, was ist denn eigentlich los? Also mit mir selbst so. Ich bin ein bisschen netter geworden mit mir selbst durch diese. Ich habe das so. Es quält mich trotzdem. Aber ich sehe schon auch die Komik drin so für mich. Und das hilft dann manchmal. Und Therapie, die einen aufbringt. Was ist denn der Punkt am Anfang diese lächerlichen Deutung? Du läufst vor irgendwas weg. Damn right. Natürlich laufe ich vor irgendwas weg. Jeder von uns, also jeder, der nach Berlin kommt, läuft vor irgendwas weg. Ist doch klar. Und das ist auch genau richtig so. Weg da. Also tschüss, Kindheit und so. Jetzt machen wir einmal bitte alles anders. Jetzt gehen wir in die große Stadt und gucken mal, ob wir da Freunde finden.
Sag mal, was bedeutet Freundschaft eigentlich alles für dich? Weil du hast im Panikherz auch deine enge Freundschaft mit Udo Lindenberg beschrieben. Ja, was sind Freundschaften für dich?
Familie ist das für mich. Ich mit der Familie, aus der ich komme, nicht so ein Glück. Und habe das früh dann, als ich so noch während der Schulzeit, weil ich das nicht mochte, wie ich aufgewachsen bin, das war zu viel Geschrei und so. Und dann habe ich in Büchern und in der Musik habe ich Freunde gefunden. Also auch in der Schule. Ich hatte immer viele Freunde so, aber da habe ich so Helden gefunden dann. Ne? Mhm. Und in meinem Elternhaus war niemand, der sich als angeboten hätte, auch als eine männliche Identifikation, Role Model oder so, ne? Mhm. Wie ist so alles bitte anders und zwar wie? Und dann sucht man sich so Helden aus, so ein persönliches Firmament, so, das sind meine Sterne, die leuchten für mich, die bestrahlen mich, da schaue ich hin und richte mich danach aus. Das ist ja was sehr Schönes, was in dieser Zeit, was, ich finde auch, wenn das nicht mehr sich neu formiert, immer weiter, und manche Sterne gehen aus, andere kommen dazu, dann ist man tot. Also das muss, man muss, oder ich möchte das unbedingt und erlebe das immer noch so, wenn ich muss neue Lieblingslieder haben, jedes Jahr, und neue Bücher kennenlernen und alte plötzlich dann nicht mehr ganz so wichtig finden und andere Helden, die man auch so mit durchzieht ein ganzes Leben lang. Und das sind erstmal die Freunde sozusagen, die immateriell sagt man vielleicht nicht, aber die, es sind so gedachte Freunde, ne? Aber die erzählen ja von der Welt, wie sie sein könnte oder sein muss. Und das hilft ja wahnsinnig, das bringt Tempo rein. Und dann sind diese Freunde, also die Wahlverwandtschaft tatsächlich, das hatte ich von Anfang an, ich hatte immer, weil ich der Erste, ich war so wahnsinnig jung, als ich mit diesem Buch angefangen habe, andere, die Bücher geschrieben haben, waren alle sehr viel älter so. Hm. Und da war ich immer der Jüngste, und jetzt habe ich oft mit Leuten zu tun, wie gesagt, bin dann eher der oft auch der Älteste oder so, und macht beides nichts. Ne? So ich habe eh noch nie so mich in so einer Peergroup oder gedacht, geil, hier sind alle so drauf wie ich. Das finde ich ganz beklemmend. Ich fand es immer schön, dass Freunde ganz anders sind als ich und was ganz anderes zu erzählen haben und so, aber dass man in so bestimmten Sachen, und die Verständigung geht dann schon immer über die Kultur. Was hörst du, was liest du, wie sprichst du? In der Sprache ist der ganze Witz. Also ich habe immer, wenn ich mich verliebt habe, auch ein Großteil dessen, was ich attraktiv fand oder was dann die Schönheit ausmachte, war immer, wie geht die Person mit Sprache um?
Ja, stimmt. So. Bei mir auch.
Das ist, wenn das nicht funktioniert, können es ein paar tolle Nächte und so sein, aber dieses Verständnis darüber, dass die Sprache alles ist.
Kommunikation generell finde ich auch explizit die attraktivste Eigenschaft an einer Person, muss ich sagen, wie eine Person mit einem kommuniziert und auch mit anderen Menschen kommuniziert, ist sehr wichtig. Du hast geschrieben in Nüchtern am Weltnichtrauchertag, dass du die anonymen Alkoholiker und Narkotika ermeidest. Wieso ist das so?
Die anonymen Narkotiker oder die anonymen Alkoholiker haben ganz vielen oder helfen ganz vielen Menschen dabei, nüchtern abstinent zu bleiben. Dadurch ist nichts dagegen zu sagen von mir. Ich habe nur gemerkt, dass mich das, also ich habe das ausprobiert verschiedentlich, und ich verstehe das Prinzip, nämlich Wiederholung, und es sind jedes Mal auch neue Leute da, ein paar sind dann nicht mehr da, die haben dann Rückfall oder sind gesund wieder oder so oder kommen dann wieder und so. Und du hast eigentlich ständig in so einem Stuhlkreis, hast du ungefähr alle Stadien, egal wo du gerade stehst. Jemand ist zitterig da, der ist noch drauf und will noch mal so zuhören. Und jemand anders ist leitet die Gruppe so ein bisschen und bringt auch Brötchen mit und ist der Reiner und ist schon seit 40 Jahren nüchtern oder so. Und du hast da so alle Stadien vor dir, und es hilft dir, dass du dazwischen sitzt, hilft dir, die Sucht nicht zu unterschätzen. Das ist erstmal gut. Und zu wissen, wir sind, es ist bei allen genau gleich und man ist nie ganz sicher. Das ist erstmal gut. Mich hat es trotzdem irgendwann so runtergezogen. Und es es kann auch plötzlich einem Freude machen wieder, also es kann auch einen Rückfall vorbereiten. Das ist wirklich bei jedem Menschen total anders. Ne? Mir hat das, ich fand das auch gefährlich mit Leuten, die in der Klinik ist das, das wurde immer dann in diesen Gruppenräumen, da erzählen sich Leute so, erstmal 2 Wochen oder so in so einer Drogenentzug darf man gar nicht die Station verlassen. Dadurch sitzen alle die ganze Zeit da, rauchen und erzählen sich dolle Geschichten. Dann hatte ich 1 Kilo Koks und bin am Frankfurter Hauptbahnhof, bin ich hops genommen worden und so weiter. Und alle erzählen diese dollen Durchdrehgeschichten. Und wenn dann so ein Therapeut so am Flur lang ging und so das Ohr spitzte und sagte, hier ist ein nasses Klima, wurde dann gesagt. Also nass im Sinne so wie bei Alkohol dann, ne? Hier ist, ihr redet euch gerade doof. Also ihr könnt euch hier in den Rückfall reinreden. Hört auf diese tollen Geschichten. Denn auch, das ist das Komische, wenn man, oder das irgendwie Absurde für Leute, die daran nicht erkrankt sind, dass auch Filme, die also eigentlich eine klare Botschaft haben, nämlich Drogen, nix gut. Also Trainspotting zum Beispiel. Yeah. Als ich den gesehen habe mit Anfang 20, dachte ich, es gibt ja wohl nichts Geileres als drogenabhängig sein. Ich fand die Typen so toll. Und die Musik. Aber denen geht's ja jetzt im engeren Sinne nicht so gut, eigentlich, diesen Leuten da. Aber es kann sein, dass einen die verrücktesten Sachen, es einen auch eine erschütternde Dokumentation über die heutige Christiane F.
Ja.
Die irgendwie was sehr Kindliches noch im Gesicht hat, aber so gleichzeitig vergreist und eigentlich erloschend reinschaut von diesem jahrzehntelangen brutalen Kampf mit der Drogenerkrankung.
Ja.
Und das, also niemand, der diese Prädisposition hat, guckt das an und sagt, ich glaube, ich habe jetzt richtig Bock, Drogen zu nehmen. Nein, nein, nein. Das kannst du in Schulen zeigen und alle sagen, oh, Drogen wohl besser nicht. Dann sieht es bei mir zu Hause schöner aus. Es kann aber bei jemandem, der diese Prädisposition eben hat, kann sagen, oh, also bei mir zum Beispiel war es, als ich gesehen, es gab so eine Christiane F. Dokumentation. Ich habe angefangen, das zu gucken und gedacht, ich muss sofort aufhören. Weil ich dachte, oh, ich finde jetzt raus, wo Christiane F. wohnt, schreibt dir einen Brief und dann nehmen wir zusammen Drogen. Es wäre ja total spektakulär. Wirklich, dann tickst du noch ganz richtig? Und dann habe ich auch sofort ausgestellt und gemerkt, das gucken wir jetzt mal lieber nicht an.
Und
was? Also das kann auch in so Gruppentherapien, obwohl die dem Gegenteil sozusagen gewidmet sind, kann es auch, dass man plötzlich sagt, man ist so lustig, wie wir über Drogen reden, ich gehe jetzt mal in die Praxis.
Dass du dann noch mehr Lust hast, wieder zu konsumieren. Wie fühlt es sich eigentlich für dich an, nüchtern zu sein?
Es fällt mir nicht auf mehr.
Es ist für dich in normaler Zustand?
Ja.
Okay.
Ich träume ab und zu von Drogen.
Also wirklich träumen oder, okay.
Ja, ja, nicht, ich sehne mich nicht, sondern ich träume nachts davon, ohne dass ich Zugriff darauf habe, was man einfach dann beobachten muss. Wie oft passiert das? Das ist so am Anfang, wenn man Drogen entzogen hat, dann man träumt zunächst jede Nacht mehrfach davon. Und diese Träume werden dann so, je länger man nüchtern ist, noch einmal pro Woche, einmal im Monat und so. Aber trotzdem, man weiß nicht genau, warum. Oder dann kommen die plötzlich wieder, man hat sie wieder ein bisschen öfter. Und da muss man echt auf der Hut sein. Ja. Weil man sagt, oh, irgendwas sind alle Zugbrücken hochgezogen. Ist es irgendwo zugig gerade? Muss ich auf was aufpassen? Das ist ein Warnsignal, ne? Wenn dieses Unbewusste ist ja eine Arschgeige, ne? Also das kann ja alles vorbereiten für dich, das kriegst du gar nicht mit. Und next thing you hear ist, ich nehme 5 Gramm.
Ja.
Und diese Träume sind eigentlich immer unerfreulich, wahnsinnig unerfreulich, ist immer peinsam, ist immer schrecklich. Die sind immer gleich. Es handelt immer davon, dass ich mit ganz vielen Leuten zusammen bin, die alle mich die ganze Zeit nur beobachten und die alle nüchtern sind. Und die alle wissen, dass ich gerade Drogen nehme. Und ich habe dann auch immer Drogen dabei, aber es kommt immer nicht, ich verziehe mich immer in irgendeine Ecke und so. Und es, aber es passiert dauernd irgendein Scheiß. Es ist wie so ein Splatter-Comic eigentlich. Es kommt plötzlich eine Welle da rein und dann ist alles nass und so. Und es gelingt immer nicht. Und ich habe schon mit verschiedensten Therapeuten diesen Traum ausgedeutet und so weiter. Ja, ist dann wieder auch das Befreien, dass man sagt, ja, ja, das haben viele.
So ein Traum haben viele,
ja,
oder Träume.
Und erstmal die gute Nachricht ist ja, es ist scheiße. Die Drogen sind nicht geil.
Ja, und du verarbeitest ja anscheinend da etwas. Ne?
Also ja, ja, aber es kann eben auch sein, dass da wieder was klingelt und sagt, es kann sich da auch ein Rückfall anbahnen. Und dann muss man einfach, ich habe dann einen Therapeuten, der ist sehr streng, einfach nur Drogentherapeut, und der sagt, okay, können denn Sie, Herr von Schokoladbach, mir heute sagen, ist denn für Sie klar, dass Sie abstinent bleiben wollen und dass das besser für Sie ist? Können Sie das so, ist das Ihr Ziel oder hat sich daran was geändert? Und dann überlegt man so und sagt, nee, ich bin so froh, dass ich abstinent und gesund bin, dass ich meinen süßen Sohn habe und dass der seinen Vater mit klarem Kopf erlebt. Und dass wir es lustig zusammen haben, dass ich eine ganz tolle Freundin habe, dass ich ganz die wirklich Freunde habe, eine große Zahl, die ich richtig doll liebe, und dass ich meinen Beruf machen kann, was auch nicht geht, wenn ich kann zum Glück nur nüchtern schreiben. Ich habe noch nie was Geiles geschrieben, auf, sei es nur auf Alkohol. Das ist, also wenn mir da gute Sachen gelungen wären, dann gute Nacht, dann wäre ich schon tot. Aber das immer hat auch immer geholfen, dann das sein zu lassen wieder und dann auch für länger sein zu lassen. Ich will doch auch noch was schreiben. Das geht ja nur nüchtern. Und wenn ich manchmal so sehe abends, wenn ich so Leute, oh, die formieren sich jetzt zum Chlor hin oder so, dann ich hau dann einfach ab.
Du gehst dann?
Ich gehe dann,
du,
ja.
Also du bleibst nicht in Kreisen, wo konsumiert wird.
Das macht mir nichts aus. Ne? Sehr, sehr nette, umsichtige Leute fragen ja auch so, stört dich das? Wenn ich, und so, und das, wenn mich das stören würde, fände ich das eine absolute Unverschämtheit und dann muss ich da auch weg.
Ja.
Und ich fordere das nicht heraus. Ich bin jetzt nicht jeden Abend umgeben von Trinkern und Koksern.
Aber wie wichtig ist es denn auch, die richtigen Menschen um dich herum zu haben und eben nicht nur die Trinker und KokserInnen?
Ja,
auf dem Weg zu dir selbst, meine ich jetzt auch, zu
also es hilft
sein.
Schon, ne? Wenn du, das andere ist so für Fortgeschrittene, und man sollte es einfach, die Sucht, das ist meine, echt meine niederschmetternde Erfahrung immer wieder. Wenn man diese, oder wenn man dieses mal überschritten hat, diese Schwelle, dann danach nie mehr unterschätzen. Die kann, die nutzt jede Schwäche aus von dir, um wieder deine beste Freundin zu sein. Und deshalb, das kann mal so, es kann auch lustig sein, es gelingt mir auch ein paar Mal im Jahr tatsächlich nur, dass ich irgendwo mit ganz vielen Leuten zusammen bin und irgendwie mich so reinswinge, auch nüchtern. So.
Ja.
Und man will aber ja vor allem nicht stören. Weißt du? Und ich will auch nicht vollgelabert werden von Leuten, weißt du, wenn ich so Wasser trinke, die dann, so besoffene Leute, die dann die ganze Zeit nur so, ah ja, Mensch, ich würde auch so gern mal wieder nüchtern sein. Halt dein Maul, verpiss dich. Willst du gar nicht, du bist rotzevoll und ich höre mir die Scheiße jetzt nicht an. Das kannst du wirklich wem anders erzählen. Erzähl mir das, wenn du nüchtern bist. Aber jetzt mir besoffen hier irgendwie, ich bin hier keine religiöse, ja, wie an so einer Tankstelle, so ein Automat, wo du so 5 Euro reinsteckst und dann so, und dann bin ich so ein Beichtstuhl. Also so weit kommt's noch.
Ja, okay, ich kann deine harten Gefühle gerade echt auch nachvollziehen.
Mir geht kein, also sozusagen, es gibt hier nichts zu sehen, ich trinke nur nichts, ja, geh weiter.
Unter deinen Posts gibt's ja doch auch immer mal wieder Kommentare, die auf Kokain verweisen. Verletzt dich das eigentlich?
Gestern gab's einen, da stand, dass mich mal jemand füttern soll. Und dann habe ich das meiner Freundin geschickt, weil ich musste das sozusagen sofort tatsächlich, wie man so sagt, mit jemandem teilen. Selbst wenn man jetzt nicht weiß, dass ich damit wahnsinnig zu kämpfen hatte in meinem Leben, das ganz schön gemein ist.
Voll.
Auch so, wenn man das nicht wüsste, was ist denn das für eine Haltung?
Ja.
Also ich gehe dann immer auf das Profil, dass die sind immer privat, sind dann immer so Typen, die oder haben, manchmal sind es auch Leute, die nicht auf privat und sich dann so zeigen mit ihren dollen Autos oder so Uhren oder Hunde, spielen oft eine Rolle bei solchen Leuten. Oder halt so Deppen mit irgendeinem Star Wars Foto oder so. Und die heißen dann so Micha 123, null Follower. Oder wie auch immer. Und man denkt so, wie bist du eigentlich drauf, Micha 123? Also, was ist denn deine Botschaft an die Welt? Jetzt mal, mir würde es im Traum nicht einfallen, jemandem zu schreiben, du siehst ja aus wie aus dem Kriegsgefangenenlager, iss mal was. Oder auch nicht, na, dir schmeckt's wohl. So, also ist eine Typfrage, ja. Ich check nicht, wie man so drauf sein kann. Voll. Oder auch wenn er so, ja, der ist ja total dicht wieder oder so. Für mich ist das gar nichts, dieses Kommentare lesen. Und sobald mich irgendwer nervt, da blockiert und tschüss. Ja, man, jedenfalls deshalb, ich bewundere dich, dass du dir das selber dass du dir das anschaust, ohne dass jemand da drüber geguckt hat. Ich werde davon immer traurig.
Ja, ich glaube, das ist auch das Schwerste oder die Schattenseite an dem Beruf des öffentlichen Lebens auch. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, einen Weg zu finden, um mit diesem Druck auch umzugehen.
Also
ich bin wirklich auch dir dankbar, dass du dich vor 25 Jahren entschieden hast, über deine Essstörung öffentlich zu sprechen, weil ich glaube, du hast vielen Menschen auch einen Raum eröffnet, um sich mitzuteilen. Und ich glaube, dass du da auf jeden Fall was losgetreten hast, was anderen Menschen geholfen hat. Und auch, dass du heute hier sitzen kannst und offen über dich sprichst, ist eine große Hilfe für unsere Gesellschaft. Davon bin ich überzeugt. Deswegen an dieser Stelle danke.
Ja, es ist sozusagen das, also für meinen Beruf einmal. Ich bin ja nicht eine sozusagen ein Angebot der Selbsthilfegruppe, sondern ich muss nicht nach Mexiko reisen, zum Beispiel, um ein Abenteuerbuch zu schreiben. Ne? Das ist ein anderes Genre dann. Aber die großen Abenteuer finden natürlich in uns selber statt.
Mhm.
So, und da ist es am interessantesten. Und ich finde, dass das hat schon was Brutales so manchmal, aber es ist was, was ich andererseits, ich bin darüber so froh, dass ich dass mein Beruf handelt, ich erlebe irgendwas und daraus wird irgendwann dann mal ein Text.
Der heutige Buchtipp wird dir präsentiert von BookBeat, dem Hörbuchabo, das perfekt zu dir passt.
Hast du vielleicht noch Buch- und Serientipps für uns? Vielleicht auch bezogen auf das Thema.
Bill Clegg. Gibt zwei Bücher über Drogen von Bill Clegg. Die sind ganz schön hart und ganz schön gut. Serie würde ich einfach Hacks empfehlen.
Hacks.
Okay. H-A-C-K-S. Nicht mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Es hat gar nichts mit dem Thema zu tun und umso schöner. Denn man soll sich ja auch von so einem Thema nicht dominieren lassen oder da so monothematisch werden. Das ist eine alternde Comedian und eine junge Autorin, die in einer Hassliebe miteinander arbeiten müssten, und das ist absolut zauberhaft.
Toll.
Kommt bald die dritte Staffel. Ich kann es kaum erwarten.
Danke für die Empfehlung. Ich kann hier an dieser Stelle Eva Bieringer Unabhängig empfehlen als Buch. Da schreibt sie darüber, wie vor allem in akademischen Kreisen Frauen viel mehr Alkohol konsumieren, woher das kommt, ja, den Einfluss und so weiter. Also auf jeden Fall ein Buch, das lesenswert ist zu dem Thema. Mit dem Code G-Spot, alles groß geschrieben, G-S-P-O-T, kannst du BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen und über 1 Million Hörbücher und E-Books entdecken. Jetzt haben wir nur noch eine kleine Kategorie, und zwar die G-Tipps. G-Spot. Unsere G-Tipps. Wie finde ich Hilfe, wenn ich süchtig bin? Was würdest du raten?
Raus aus dem Internet. Nicht googeln, nicht YouTube-Dings angucken und so, sondern in der echten Welt was finden. Gucken erstmal im Freundeskreis. Also es ist ja wichtig, dass das nicht, so wie wir es vorhin sagten, in einer absoluten Krisensituation hast du keine Geduld fürs Casting. Also, kennst du Freunde, die das durchgemacht haben, die mit dem Thema was zu tun haben? Oder Also irgendwie in die Nähe eines Therapeuten kommen. Oder also so eine Gruppe wie Alkoholiker oder Narcotics Anonymous, AA oder NA, die gibt's in fast jeder Stadt. Das ist erstmal so als Anlaufstelle, es ist sehr niedrigschwellig, wie da gesagt wird. Da kannst du einfach hingehen. Auch wenn du dicht bist oder so, ist nicht, in manchen darf man es dann nicht, aber da sind andere Leute, die das kennen. Und das ist so, und das ist viel besser als im Internet da alleine rumzugehen, weil du so wahnsinnig allein bist. Es manifestiert dein Alleinsein so doll, wenn du da vor dem Bildschirm und alle plappern auf dich ein. Geh zu echten Menschen, da ist mehr Trost. Das ist wahrer. Ja. Das hilft sowieso, aber in so einer Situation, ich würde wirklich sagen, hör auf zu googeln. Okay. Es ist genug gegoogelt. Es ist toll, dass du das erkennst gerade. Nutzt den Schwung dieser harten Erkenntnis und such dir Hilfe sofort. Andere Leute. Kannst dir nicht selber helfen. Das geht nicht.
Und ich finde es auch noch wichtig zu sagen, dass es natürlich ein großes Thema ist und ein schweres Thema. Wir haben in der Beschreibung von der Folge auch nochmal Anlaufstellen, falls ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe bei einer Suchterkrankung. Okay, Benjamin. Hey, danke, dass du so offen über alles erzählt hast und auch ein bisschen Humor mit reingebracht hast.
Ja, ich hoffe, es war schön bei dir. Es stimmt, was du über diesen Flauschbereich sagst. Es ist, man nimmt auch ein bisschen was mit von dem Flausch. Und das ist doch, das hoffen wir doch, dass unsere Hörer auch ein bisschen was mitnehmen, ist doch immer die Hoffnung. Also ich nehme aus diesem Gespräch sehr viel mit. Vor allem Violette Flusen.
Das ist das Mitbringsel sozusagen.
Ja, da erinnert man sich, ist doch schön.
Also vielen, vielen Dank an dich und auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen da draußen. Ich hoffe, das Gespräch hat euch auch weitergebracht oder inspiriert oder einfach unterhalten. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt, auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Lasst uns da bitte in den Kommentaren wissen, was ihr von der Folge haltet und was ihr euch für die nächsten Wochen so wünscht. Ja, wir sehen uns nächsten Mittwoch hier bei G-Spot. Bis dahin, alles Gute euch.
Und bye, nicht, bye. Micha, 1, 2, 3, sei nicht so streng.
Genau.
Sonst öffne mal deinen Account, dann gucken wir uns mal dein Leben an, dann sprechen wir uns nochmal. Und übrigens, man könnte auch denken, dass ich einen sehr exzentrischen Hund habe.
Ja, das stimmt, so ein Pudel. Nee, Pudel hart ja nicht. Dann ein anderer Hund, der eben lila ist.
Ja, ein anderer Hund, der sich auf die Met Gala freut. Welcome to
my G-Spot. G-Spot ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Malu Braugmann und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Kamera und Ton Christian Pfeiffer und Leon Waterkamp, Video Paul Ott, CGI Christine Papst, Setdesign Nina Oswald und Lilian Seben. Social Media Jessica Linder, Hannah Ackermann und Emma Holzapfel. Und die Vermarktung erfolgt durch Studio Bummens.